Ja, guten Morgen. Vielen Dank für das wunderschöne und auch passende Lied. Gottes Liebe ist uns nah. Das werden wir auch in der Botschaft jetzt sehen, was das bedeutet, wie nah uns die Liebe unseres Herrn und unser Herr tatsächlich ist. Ja, danke auch Markus für die Einleitung, Robert für die Musik, Astrid, für alle, die wieder im Einsatz sind, auch in der Technik, im Kamerateam, auch die armen Übersetzer. Ich habe versprochen, ich gebe mir Mühe, nicht zu schnell zu reden. Ja, bevor wir beginnen, möchte ich noch beten und dann wollen wir zur Botschaft kommen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir, dass du uns nahe bist, dass du uns ganz nahe gekommen bist, Herr, auch durch dein Erlösungswerk von Golgatha. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist unsere Herzen berührst, dass du uns am inneren Menschen stärkst und aufrichtest, dass du uns die Augen für deine Herrlichkeit öffnest, Herr, dass wir immer mehr in deiner Liebe gewurzelt und gegründet sein dürfen und dass wir alle zusammen immer mehr die Höhe, die Breite, die Länge und die Tiefe deiner unermesslichen Liebe erkennen und so auch im Glauben wachsen dürfen. Schenke es doch, dass durch deine Gnade auch diese Botschaft dazu beiträgt, uns im Glaubensleben zu stärken, Herr. Gib du Gnade. Ich bin von dir abhängig. Amen. Ja, das Thema also, es ist die letzte Stunde, Christus im ersten Johannesbrief. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist der erste Johannesbrief ja der Brief, den wir in der Gebetsstunde durchnehmen. Also ich werde jetzt nicht den Brief auslegen und damit die Gebetsstunden überflüssig machen, sondern punktuell auf den ersten Johannesbrief eingehen, was er uns über Christus zu sagen hat. Und dazu möchte ich eigentlich einer Gliederung von drei Punkten folgen und die möchte ich Ihnen weitergeben, damit Sie vielleicht auch gut folgen könnten. Der erste Punkt ist allzeit bereit, damit wollen wir beginnen. Zweitens allzeit bei Gott und drittens allzeit mit Jesus. Was das zu bedeuten hat, werden wir gleich sehen. Aber wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie doch auf den ersten Johannesbrief. Den ersten Johannesbrief, ab Kapitel 1. Dort lesen wir in den ersten Versen, in den ersten vier Versen das Folgende. Und ich lese nach der Schlachter 2000. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Gleich am Anfang seines Briefes macht der Apostel Johannes hier deutlich, was die Botschaft ist, die er verkündigt. Sie ist nämlich eine Person, der Herr Jesus Christus, ihn haben die Apostel ja mit eigenen Augen gesehen, mit ihren Ohren gehört und auch mit ihren Händen betastet. Und nun ist interessant, wie der Johannes unseren Herrn Jesus in diesen Versen nennt. Zweimal sagt er, dass das Leben erschienen ist oder auch das Wort des Lebens. Mit anderen Worten, an einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte ist das Leben erschienen. Das Leben ist in die Welt gekommen, oder anders gesagt, ein neues Leben ist in die Welt gekommen. Und was das bedeutet, sehen wir zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 2. Dort sagt Johannes das Folgende: Er selbst, also Jesus Christus, ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jetzt schon vor 2000 Jahren ist das Sühnopfer erschienen. Man kann auch übersetzen, die Versöhnung ist erschienen. Paulus erklärt es an anderer Stelle so, in 2. Korinther 5, Vers 19. 2. Korinther 5, Vers 19, das sind bekannte Worte. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Die Versöhnung ist gekommen. Christus hat das Sündenproblem, um es mit unseren Worten zu sagen, gelöst. Der Hebräerbrief sagt sogar in Kapitel 9, dass er die Sünde beseitigt hat. Er hat die Sünde aufgehoben durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Die Versöhnung, das Licht und das Leben ist vor 2000 Jahren erschienen. Und das bedeutet jetzt, in diesem Augenblick, wo wir hier sitzen und leben und zuhören, das Folgende in 1. Johannes 2, Vers 8. Dort sagt Johannes, und das war vor 2000 Jahren, denn als im zweiten Teil des Verses, 1. Johannes 2, Vers 8, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Die Finsternis ist seit Jesus Christus gekommen, ist dabei zu vergehen. Sie vergeht, weil das wahre Licht in Christus bereits leuchtet. Das Leben ist erschienen. Jesus ist das Licht der Welt. Und weil dieses Licht in Person des Herrn Jesus Christus gekommen ist, vergeht die Finsternis. Paulus sagt, die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Mit anderen Worten, schon vor 2000 Jahren meinten die Apostel, weil Jesus gekommen ist, ist das Ende nahe. Sie sagen, die Finsternis, sie ist bald vorbei, weil das Licht ja schon strahlt. Jesus Christus ist bekannt geworden. Oder wie Paulus sagt, wie ich vorhin gelesen habe, in Römer 13 steht das, eben die Nacht, sie ist weit vorgerückt. Bald ist die Nacht vorbei. Bald kommt der Tag der Herrlichkeit, wenn Jesus Christus die Herrschaft antritt. Und darum eben Hebräer 9, Vers 26 heißt es, Hebräer 9, Vers 26, nun aber am Ende der Zeiten ist er, also Jesus Christus, ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Als Jesus kam, erschien das Leben und erschien eigentlich die Beseitigung der Sünde oder des Problems der Sünde. Und damit war das Ende ganz nahe gekommen. Er besiegte die Mächte der Finsternis am Kreuz von Golgatha. Er nagelte den Schuldbrief ans Kreuz. Er nahm dem Teufel die Gewalt über eine gefallene und verängstigte Menschheit. Er stieß das Tor zum Himmelreich weit auf. Das ist nach Verständnis der Apostel Endzeit. Das Ende ist nahe, weil Jesus gekommen ist und weil er das Problem der Sünde beseitigt hat, weil er die Versöhnung zwischen Gott und Menschen herbeigeführt hat. Und darum sagt auch Johannes, und darauf kommen wir gleich noch, in 1. Johannes 2, Vers 18 sagte das, es sagte vor 2000 Jahren, er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Er sagt, die Welt, sie vergeht mit ihrer Lust. Das Ende ist, um es mit meinen eigenen Worten zu sagen, nahe, weil Christus erschienen ist. Das Leben ist bekannt geworden. Die Versöhnung zwischen Gott und Menschen ist aufgerichtet worden. Und jeder, der jetzt in den Namen des Sohnes Gottes, den Herrn Jesus Christus, glaubt, wird mit Gott versöhnt und tauglich für sein Himmelreich gemacht. Das Ende dieser in Finsternis tappenden Welt ist nur noch eine Frage der Zeit. Weil das Licht, es leuchtet ja schon. Dem Teufel ist der Kopf bereits zermalmt worden am Kreuz von Golgatha. Das Kreuz war keine Niederlage, Es war ein Sieg. Jesus lebt und mit ihm auch wir. Das erste Kommen unseres Herrn ist der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und weil Christus erschienen ist, weiß eben Johannes auch, dass die letzte Stunde ist. Und so hängt also die Endzeit oder die letzte Stunde eng mit der Person unseres Herrn Jesus zusammen. Das Ende ist nahe, weil unser Herr gekommen ist. In gewisser Weise kann man also sagen, ein großes Zeichen der Endzeit ist das Kreuz. Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und hat damit das Reich der Himmel nahe herbeigebracht. Ja, aber jetzt sind 2000 Jahre vergangen und der Herr ist immer noch nicht gekommen. Hat er sich geirrt oder hat die Offenbarung sich geirrt, als es hieß, die Zeit ist nahe? Nein, das sagt der Petrus in seinem Brief, ist jetzt nicht das Thema im 1. Johannes, aber der Petrus schreibt da in 2. Petrus 3, dass Gott ja geduldig mit uns ist, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Das ist die Liebe unseres Gottes. Und Gott ist Liebe, sagt der 1. Johannesbrief. Er wartet noch mit der Verheißung, weil er noch Menschen erretten will. Vielleicht aus unserer Familie. Aber hier kommen wir eben zum ersten Punkt, der eigentlich eher nur die Grundlage ist, und dann wollen wir jetzt wirklich in den 1. Johannes einsteigen. Allzeit bereit heißt, Jesus könnte allzeit wieder erscheinen, weil er am Kreuz von Golgatha und mit seiner Auferstehung die Grundlage fürs neue Leben gebracht hat. Jesus ist allzeit bereit zu kommen, und deshalb sollten auch wir allzeit bereit sein für sein Kommen. Er könnte heute kommen und uns zu sich nehmen, denn er hat die Sünde in seinem Leib am Kreuz von Golgatha beseitigt für alle, die an ihn glauben. Nun aber zur Person unseres Herrn Jesus Christus. Was sagt uns der 1. Johannes über Jesus? Ein wichtiger Titel, mit dem Johannes den Herrn immer wieder bezeichnet, ist im 1. Johannesbrief Sohn Gottes. Jesus wird immer wieder im 1. Johannes der Sohn Gottes genannt. Und so sagt zum Beispiel Johannes in 1. Johannes 2, Vers 18 bis 23 die folgenden Worte. Johannes 2, Vers 18 bis 23. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wir sehen zum einen erst einmal in diesem Text, auch wenn das Leben und die Versöhnung, das Sühnopfer erschienen ist, so gilt das nur für diejenigen, die den Sohn annehmen. Und in diesem Text nennt eben Johannes Jesus den Sohn Gottes des Vaters und den Christus. Und wer das leugnet, wer leugnet, dass Jesus Gottes Sohn ist und wer leugnet, dass Jesus der Christus ist, der ist nach der Überzeugung von Johannes ein Antichrist. Der Antichrist, der also kommen wird, wird jemand sein, der leugnet, dass Jesus Gottes Sohn und der Christus ist. Wissen Sie, was Christus bedeutet, das Wort? ist ja kein deutsches Wort. Messias, genau. Eigentlich ist Christus ein anderes Wort für den jüdischen Titel Messias, für den Titel der Gesalbte. Christus bedeutet Messias. Und wer leugnet, dass Jesus der jüdische Messias ist, sagt er also Johannes, der ist ein Antichrist. Wer leugnet, dass Jesus derjenige ist, der im alten Bund verheißen wurde, ist ein Gegner des Messias oder Gottes. Vielleicht können Sie sich noch erinnern an die Botschaft, die Norbert hier hielt, als er die Einleitung zum 1. Johannes machte. Und da hat er ja erklärt, dass wahrscheinlich die Leser Juden waren. Das ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für jüdische Leser, wenn da Johannes ihnen sagt, also ihr lieben Leute, wenn ihr leugnet, dass Jesus der Messias und Sohn Gottes ist, dann seid ihr Gegner des Messias. Ihr seid Antichristen, ihr gehört nicht zu Gott. Die Juden zur Zeit Jesu haben ja auf den Tag gewartet, an dem Gott kommt, um mitten unter seinem Volk zu wohnen, an dem er sein messianisches Reich aufrichtet. Sie haben gewartet auf die letzten Tage, in denen die alte Welt vergeht und die neue Welt Gottes kommt. Und Johannes sagt nun seinen Lesern hier sinngemäß, es ist die letzte Stunde. Die letzten Tage sind gekommen. Der Messias ist erschienen. Und alle, die ihn leugnen, sind jetzt gegen Messias oder Antichristen geworden. Und es wird einmal einer kommen, der sich tatsächlich an die Stelle des Messias setzt. Der Gott Israels ist mitten unter seinem Volk bekannt geworden in der Person Jesus Christus. Das Ende ist nahe. Ja, Jesus, der Messias Israels, er ist auch der Gott Israels. Und das macht Johannes gerade in diesem Brief unmissverständlich deutlich. Ich nehme an, dass wir es wissen und glauben, aber ich möchte es noch einmal betonen und danach will ich auch auf die persönliche Anwendung für uns dazu kommen. Aber der Johannes nennt ja Jesus das Leben in 1. Johannes 1, Vers 1. Aber wer als Gott allein kann nur das Leben in Person sein? Bei Gott selbst ist die Quelle des Lebens. Und dann sagt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 5, dass Gott das Licht ist. Und Jesus nennt sich ja im Johannesevangelium das Licht der Welt. Er setzt sich mit Gott selbst gleich. Und dann am Ende des 1. Johannesbriefes, nachdem Johannes immer wieder betont hat, dass man nur ewiges Leben hat, wenn man an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, sagt er das Folgende in 1. Johannes 5, Vers 20. 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, sagt Johannes, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Hier wird der wahrhaftige Gott mit Jesus Christus gleichgesetzt. Zuerst erkennen wir im Sohn Gottes den Wahrhaftigen und dann sagt er aber zum Sohn Jesus Christus, dass dieser der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Danach endet der Brief mit einer Warnung vor dem Götzendienst. Johannes zeigt, dass der Sohn und der Vater eins sind, wie Jesus sagt. Ich und der Vater sind eins. Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und darum ist Endzeit. Darum ist die letzte Stunde. Gott selbst ist erschienen, er ist Mensch geworden in dem Sohn und hat sich mit den Menschen verbunden. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass ja am Anfang Gott selbst mit den ersten Menschen im Garten Eden wandelte. Er hat nach ihnen gesucht, als sie in Sünde fielen, hat gesagt, Adam, wo bist du? Und durch die Sünde haben wir diese direkte Verbindung mit Gott verloren. In Jesus Christus ist diese Verbindung wieder möglich. Wie Johannes sagt in Kapitel 3, dürfen wir jetzt Kinder Gottes heißen. Wir dürfen innige Gemeinschaft mit Gott dem Vater haben, weil in Christus Gott selbst erschienen ist. Der wahre König der Welt und Messias ist bekannt geworden. Gott ist uns jetzt ganz nahe in seinem Sohn Jesus Christus. Gott hat sich mit den Menschen verbunden, Gott ist Mensch geworden. Und das bedeutet, Gott ist allezeit bei uns und wir können, dürfen und sollten allezeit bei Gott sein. Wie Johannes auch in seinem Brief sagt, in 1. Johannes 2, Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm. Weil wir durch Christus eigentlich in Gott hineinversetzt wurden. Und nun sollen wir durch den Glauben in unserem Gott bleiben. Wir sind so eng mit ihm verbunden, weil Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist. Drittens, allezeit bei Gott. Gott ist Mensch geworden, hat sich mit den Menschen verbunden. Und drittens, der Punkt, allezeit mit Jesus. Es gibt, oder sagen wir es mal so, der Johannes deutet zwei Leugnungen an, die einen Menschen zum Antichristen machen. Zum einen, wenn wir leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit im Endeffekt eigentlich gleich wie Gott. Und zweitens sagt er das Folgende in 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6. Diese Stelle gehört eigentlich eng zusammen mit Kapitel 2, wo vom Antichristen die Rede ist. Aber in 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6 sagt Johannes das Folgende. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der in der Welt. Sie sind aus der Welt. Darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Welche Menschen sind noch ihr Lehrer, falsche Propheten und Antichristen? Solche, die leugnen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Was bedeutet das, im Fleisch gekommen? Es bedeutet, dass er Mensch geworden ist, dass er tatsächlich erschienen ist als Mensch. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, ein Mensch wie wir, wie der Hebräerbrief sagt. Er hatte Schwachheiten und Begrenzungen wie wir. Er hatte auch dieselben Kämpfe wie wir als Mensch, nur ohne Sünde. In allem ist Christus ohne Sünde geblieben. Und nun weist der Roger Liebe auf etwas Interessantes hin. Im zweiten Johannesbrief steht das Folgende über Antichristen. In den meisten Übersetzungen steht in Vers 9 müsste das sein, nein, Vers 7, Entschuldigung, 2. Johannes, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Und jetzt weist Roger Liebe darauf hin, dass die Satzstellung oder die Form im Grundtext eigentlich ist, nicht gekommen ist, sondern kommt oder der Kommende ist. Also mit anderen Worten, jeder, der leugnet, dass Jesus Christus im Fleisch wiederkommen wird, also als Mensch, ist auch ein Antichrist. Jesus Christus, und jetzt kommen wir so langsam zum Höhepunkt, Jesus Christus ist Mensch geworden. Gott hat sich in Christus mit den Menschen verbunden und er ist Mensch geblieben. Paulus sagt in 1. Korinther 15, dass der Mensch Jesus Christus auferstanden ist. Er sagt in 1. Timotheus 2, Vers 5, dass der Mensch Jesus Christus unser Mittler zwischen Gott und uns ist. Ja, Jesus Christus ist Gott und er ist gleichzeitig Mensch. Als das Wort der Versöhnung aufgerichtet wurde, als das Leben erschien, als die Endzeit kam, da hat sich Gott mit den Menschen verbunden. Gott selbst ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und deshalb ist unser Herr Jesus unser perfekter Fürsprecher vor Gott dem Vater, wie 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 und 2 sagt. Ich lese diese Verse vor. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei einem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, wie Paulus sagt, unser Mittler zwischen Gott und Menschen ist der Mensch Jesus Christus. Er ist unser Hohepriester und unser Fürsprecher. Das sehen wir vor allem im Hebräerbrief. Oder eben, wie es hier heißt, er ist unser Fürsprecher bei dem Vater im Himmel. Jetzt in diesem Moment. Er steht als unser Stellvertreter vor Gott dem Vater und verwendet sich für uns seine Erlösten. Und darum ist das Ende so nahe gekommen. Denn hätte Gott sein Reich aufgerichtet, ohne dass Christus am Kreuz von Golgatha für die Sünden der Welt gestorben wäre, kein Mensch hätte in seinem Reich bestehen können. Das habe ich schon einmal gesagt, aber ich sage es gerne noch einmal. Aber jetzt, da Christus unsere Sünden am Kreuz von Golgatha hinweggetragen hat, jetzt reinigt sein Blut uns von allen Sünden, sagt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 9 und 10. Wenn wir zu Gott gehören, wenn wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben, reinigt sein Blut uns von allen Sünden und Christus ist unser Fürsprecher. Gott selbst, Mensch geworden, für alle Zeit. So weitreichend ist die Erlösung. Gott hat sich mit den Menschen verbunden und das hat eben die Vollendung der Zeitalter und das nahe Ende aller Dinge nahe herbeigebracht. Die Nacht ist bald zu Ende, der Tag aber ist nahe. Gut, vielleicht war das jetzt alles sehr theoretisch, aber was bedeutet das für uns im Glaubensleben, dass Gott uns so nahe gekommen ist in Christus? Zum einen, wie ich jetzt gerade dargelegt habe, Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist der vollkommene Mensch. Er ist ja nicht als Erwachsener gekommen, sondern sogar als Baby oder hat angefangen im Mutterleib der Maria. Er ist den Weg gegangen, der jeder Mensch geht und hat sich dann so weit erniedrigt, dass er für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und daher können wir sagen, alle Zeit mit Jesus. Niemand kann uns so gut verstehen, so gut wissen, was wir empfinden, was wir denken, wie wir es meinen, als Jesus Christus selbst. Denn er, der ewige Gottessohn, ist Mensch geworden und Mensch geblieben. Er ist unser Fürsprecher vor Gott dem Vater und er weiß, wie Sie es meinen. Sie sind mit Christus verbunden durch den Glauben. Und keiner weiß so gut, wie es ihnen geht, als Jesus. Das darf unser Trost sein, unsere Stärkung im Alltag, was auch geschieht. Eben, die Liebe Gottes ist uns ganz, ganz nahe in Christus, weil er sich so weit mit den Menschen verbunden hat, dass er Mensch geworden ist. Zum anderen, Gott ist uns nahe. In Christus ist Gott selbst uns nahe gekommen. Wir sind jetzt alle Zeit bei Gott. Er hat sich in dem Herrn Jesus Christus mit den Menschen verbunden. Wir können, wo wir auch gehen und stehen, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Wie war es denn, bevor Jesus Mensch wurde, bevor Gottes Sohn Mensch wurde? Wo hat man da Gott gefunden? Man musste zum Tempel spazieren, Opfer darbringen. Es gab einen Hohepriester, der nur einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte. Aber in Christus ist Gott nahbar geworden. Wir dürfen ihn jetzt vertrauensvoll, aber lieber Vater nennen. Und unabhängig jetzt von unserer Situation, von unserer Laune oder von dem Ort, wo wir sind. Also auch wenn Sie jetzt hier in der Zionshalle versammelt sind im Namen des Herrn, das ist gut und der Herr ist mitten unter uns gegenwärtig. Aber wenn Sie jetzt nach Hause gehen, Gott ist immer noch da und Sie sind immer noch mit Gott verbunden, Sie sind immer noch sein Kind und Sie dürfen ihm immer, jederzeit alles sagen. Sie sind sein Hausgenosse geworden durch den Opfertod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind allezeit bei Gott. Und wie gesagt, diese Menschwerdung Gottes, dieses Nahewerden Gottes hat auch das Ende nah herbeigebracht, weil Christus nun jederzeit erscheinen könnte, um uns zu sich zu holen und dann sein ewiges Reich aufzurichten. Und darum sollte unser Motto auch sein, allzeit bereit. Er könnte heute kommen. Nun wissen wir anhand der Bibel, die Bibel gibt ja viele verschiedene Zeichen für die Wiederkunft des Herrn, dass vielleicht noch das ein oder andere geschehen könnte, aber das nimmt nichts weg vom Prinzip, dass Christus jederzeit sagen könnte, so jetzt kommt der Zeitpunkt, da ich mein Reich aufrichten werde, ich habe genug erlöst oder die Fülle der Heiden ist eingegangen. Und dazu möchte ich etwas erwähnen, was nicht im ersten Johannesbrief steht. Also das können Sie jetzt nicht im Brief nachlesen, was ich jetzt sage. Aber wenn die Propheten des Alten Bundes von der Erscheinung Gottes reden, vom Reich Gottes auf Erden, wenn der Messias kommt, wo kommt er dann? In Zion, in Jerusalem, in Israel. Das ist der Ort, wo er wieder sichtbar erscheint. Und welches Land existiert seit 1948 wieder? Israel. Wenn also davor schon die letzte Stunde war und davor schon die Nacht weit vorgerückt, wie nah ist dann jetzt der Tag, da Israel wieder eine Nation ist, das Volk Gottes, das irdische Volk Gottes gesammelt wird in seinem Heimatland? Könnte es dann doch tatsächlich sein, dass wir jetzt in den letzten Sekunden der letzten Stunde leben? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wann der Herr kommt, das weiß keiner. Aber er kommt und er kommt bald und vielleicht heute und darum sollten wir allzeit bereit sein. Er hat alles am Kreuz von Golgatha vollbracht. Er ist geduldig, darum wartet er. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo er sagt, und jetzt erscheine ich, jetzt richte ich mein Reich auf, jetzt werden die Gottlosen verschwinden, wie es Psalm 104 sagt, glaube ich. Und darum ist es so wichtig, dass wir im Alltag auch in dieser Bereitschaft leben. Wenn wir 1. Johannes lesen oder überhaupt, wenn wir die Apostelbriefe lesen und dort über das Evangelium lesen oder auch über die Wiederkunft Jesu, dann steht das immer in Verbindung mit Ermahnung oder auch Ermutigung zu dem richtigen Leben. Lesen Sie mal den 1. Johannes und Sie sehen, wie praktisch dieser Brief ist. Immer wieder betont jetzt der Johannes, gemäß im Wissen darum, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen dürfen, dass Christus erschienen ist. Kinder, nun lebt in der Liebe, seid Nachahmer Gottes. Gut, das sagt Paulus, aber sinngemäß auch Johannes. Lebt so wie er, also wie Christus gelebt hat. Seid gerecht und haltet die Gebote Gottes. Denn Christus könnte bald erscheinen und wie peinlich wäre es da, wenn er uns schlafen finden würde. In 1. Johannes 2, und damit möchte ich dann auch zum Schluss langsam kommen, oder besser gesagt, das ist der letzte Punkt für heute und der allzeit bereit als Anwendung für uns. In 1. Johannes 2, Vers 28 schreibt der Johannes Folgendes. 1. Johannes 2, Abvers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, also in Gott, damit wir Freudigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das Wissen um unseren Herrn Jesus Christus und das Wissen um die Wahrheit und die Tatsache, dass er bald und jederzeit kommen könnte, sollte uns anspornen zu einem Leben in Reinheit. Wenn wir sagen, dass wir Gott erkannt haben, sagt Johannes, dann müssen wir oder sind wir auch solche, die Gottes Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht, sagt Johannes. Oder Vers 7 von Kapitel 1, nein, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft, also Gemeinschaft mit Gott haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und das betont Johannes immer wieder. Und das ist die Ermahnung und die Anwendung für uns persönlich jetzt, auch 2000 Jahre nach diesem Brief. Wenn Sie sagen, ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Gott in seinem Sohn Mensch geworden ist und er am Kreuz von Golgatha alle Sünden für mich getragen hat. Er ist auferstanden und nun lebe ich mit ihm. Wenn Sie das sagen, dann sagt Johannes, schön, dass du das sagst. Aber sieht man das in deinem Leben? Sieht man das neue Leben in deinem Leben? Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit dem Licht, mit Gott selbst haben, dann muss sich das auch im Leben zeigen. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle zusammen perfekt sind. Da wäre ich der Erste, der verloren ist. Aber es heißt, dass wir unseren Kurs ändern. Wir wollen nicht mehr in der Finsternis dieser Welt, die vergeht, wandeln, sondern wir wollen im Licht unseres Gottes wandeln. Wir haben erkannt und erfahren in uns selbst, dass wir wiedergeboren wurden und neue Menschen geworden sind. Und nun wollen wir mit Gott leben und für ihn. Und was sind seine Gebote, die wir zu halten haben? Sind das jetzt all die Reinigungsgesetze der Leviten? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kenne sie gar nicht alle auswendig. Nein, der Herr Jesus, ihm wurde ja, als er auf Erden war, wurde ihm ja gefragt, was denn das höchste Gebot ist. Und wissen Sie, was der Herr Jesus darauf geantwortet hat? Ich habe es hier irgendwo zitiert, aber wie es so ist, finde ich es nicht mehr im Skript. Ja, aber es ist bekannt, was der Herr Jesus gesagt hat auf diese Frage. Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Mit all deinem, ja, jetzt sage ich es in eigenen Worten, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist, mit deinem ganzen Wesen. Und das fasst das, die ganzen Gebote Gottes zusammen. Und dann hat Jesus noch etwas gesagt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Gebot ist diesem ersten Gebot sogar gleichgestellt. Und darin ist zusammengefasst das Gesetz und die Propheten. Und darin ist eigentlich auch zusammengefasst die Forderung des neuen Bundes. Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 23, als Erklärung, was denn die Gebote Gottes sind. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Die Liebe soll jetzt unser Antrieb sein. Weil die Liebe ist, wie wir in dem Lied gehört haben, uns ganz nahe, der Liebe Gottes. Er hat sie sogar in unsere Herzen ausgegossen durch die Wiedergeburt, sagt Paulus. Und jetzt sollen wir in diese Liebe unseres Herrn wandeln. Und daran, sagt Jesus im Johannesevangelium, daran erkennen wir, dass wir seine Jünger sind, indem wir in dieser Liebe wandeln. Wenn Sie mir erlauben, ein persönliches Zeugnis zu geben, oder das, Zeugnis ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber beim Lesen des ersten Johannesbriefes auch immer wieder in Vorbereitung für die Gebetsstunde, ist mir das doch ein bisschen eingefahren, dass das Merkmal eines Gläubigen, eines Menschen, der im Licht wandelt, eines Menschen, der auf die Wiederkunft Jesu wartet, das Merkmal ist seine Liebe. Seine Liebe zu Gott, zum Herrn Jesus und seine Liebe zu den Nächsten. Der Johannes schreibt, wenn du sagst, du liebst Gott und du hast deinen Bruder, dann ist die Wahrheit nicht in dir. Dann lügst du und du betrügst dich selbst. Denn wie kannst du Gott lieben, den du nicht gesehen hast, und gleichzeitig den hassen, den du gesehen hast? Ja, also das hat mich schon überführt. Das ist das Wort Gottes. Christus hat uns erlöst. Er hat alles für uns getan. Er ist unser Fürsprecher bei dem Vater, damit wir jetzt in Neuheit des Lebens wandeln und ihn erwarten. Und wie erwarten wir ihn? Nicht nur, indem wir die ganze Zeit davon reden, sondern indem wir für ihn leben, in Liebe. Und das ist das Fazit oder eigentlich die Botschaft vom ersten Johannesbrief und auch jetzt diese Botschaft. Wollen wir in Liebe leben? Wollen wir so lieben, wie Christus uns geliebt hat? Wollen wir unseren Nächsten lieben, auch wenn sie uns nicht immer so passen? Wollen wir so lieben, wie Gott uns geliebt hat, weil er hat uns zuerst geliebt? Ja, jeder, der diese Hoffnung hat, die wir eigentlich haben als Kinder Gottes, der möchte so leben, wie Christus gelebt hat, zeigt 1. Johannes 2, Vers 6. Er will rein leben, wie er rein ist. Er will im Licht wandeln, wie er Licht ist. Er will in Tat und Wahrheit lieben, wie er liebt, denn er hat uns zuerst geliebt. Darum seien wir doch allzeit bereit, Christus könnte heute kommen. Leben wir doch allzeit so, dass wir bei Gott leben, denn er ist da. Und leben wir allzeit so, dass wir mit Jesus leben, für ihn, denn er ist jetzt in diesem Moment unser Fürsprecher. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, ja, Maranatha, Amen, komme bald, Herr Jesus. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir für den ersten Johannesbrief. Ich danke dir, dass dein Wort auch so lebensnah ist, so praktisch, Herr, und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen bewegst und berührst, dass du mir hilfst, dass deinem jeden Einzelnen von uns hilfst und die Weisheit und Gnade dazu schenkst, dass wir in deiner Liebe, die du uns geschenkt hast, leben, dass wir unsere Nächsten lieben, dass wir dich lieben, Herr, und dass wir bereit sind, wenn du kommst. Denn du könntest heute kommen, Herr, und ich bitte dich, komme bald. Amen.